Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Mein Name ist Johannes Gartentin vom Institut für Digitales Lernen und ich freue mich wie immer auf mein heutiges Gespräch. Heute geht es animalisch zu im Englischunterricht. Vorweg noch kurz, in den Shownotes findet ihr die Thesen des heutigen Gesprächs. Zu Gast ist heute Martin Genisch, Herausgeber der Ausgabe Animals.
Hallo.
Lieber Martin, herzlich willkommen im Podcast und stell dich ganz kurz vor, erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, hallo Johannes, schön, dass ich hier sein darf. Martin Genisch ist mein Name, bin Fachleiter für Englisch am Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien. Freue mich heute hier gemeinsam mit dir in diesem Podcast ein bisschen über ein, wie ich finde, spannendes Thema sprechen zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr drauf. Ich muss mich gleich zu Beginn entschuldigen. Die eine oder andere tierische Floskel oder Redewendung, die wird mir heute wahrscheinlich reinlaufen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Na klar.
Gut, dann lassen wir doch gleich die Katze aus dem Sack. Wird das Thema Tiere nicht ab einem bestimmten Alter eher uncool?
Du meinst so ab dem Alter, in dem man ein Party-Animal ist? Ja, na, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ein ganz wunderbares Thema, was so vordergründig ein bisschen angestaubt klassisch wirkt, dem man aber, glaube ich, in der aktuellen Zeit, so vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsthematik, auch im Unterricht neue Aspekte noch entlocken kann. Und zwar sowohl mit jüngeren als auch mit älteren Lernenden.
Ihr habt es ja auch angedeutet in eurer Ausgabe, Beispiel Literaturarbeit, kann man ja durchaus auch mit älteren Lernenden machen. Ich als Historiker muss natürlich gleich an George Orwell und Animal Farm denken oder an Art Spiegelman und Maus. Erklär doch mal, warum gerade sich Tiere gut für die Literaturarbeit eignen. Was ist das Besondere?
Ja, du hast das witzigerweise gerade angesprochen. Ich habe gerade auch Maus von Art Spiegelman gerade hier in der Hand gehabt, nochmal in Vorbereitung auf die heutige Aufnahme. Also zunächst einmal sind ja Tiere eine Möglichkeit, eine Wirklichkeit zu verfremden, von der man geglaubt hat, man kenne sie. Und insofern bieten Tiere eigentlich eine andere Perspektive auf vermeintlich Gewohntes althergebracht und brechen die Wirklichkeit auf eine ganz interessante, spannende Weise. Und zum Zweiten müsste man, glaube ich, sagen, dass Tiere eines der wenigen Themen sind, die sich sozusagen für ganz junge und ganz alte Lernende, also sozusagen in allen Stufen des schulischen Bildungsgangs von ganz unten bis nach ganz oben, für dieses Thema interessieren und mit dem Thema was anfangen können und auf die Art und Weise, glaube ich, an Themenbereiche herangeführt werden können, mit denen es ohne diesen Aspekt schwierig geworden wäre.
Hängt das, also gerade die Beispiele, die ich genannt habe, sind ja vor allen Dingen auch, ja, also Maus ist ein gutes Beispiel, Thema Nationalsozialismus. Sind die Schülerinnen eigentlich übersättigt und hilft diese Entfremdung dann oder wie ist die Erfahrung da?
Ja, ich würde, glaube ich, sagen, es ist gar keine Entfremdung. Es ist vielleicht eine Entfremdung von der Wirklichkeit und von der Geschichte. Und die Verfremdung, also sozusagen fremde Perspektive, hilft es eigentlich, Dinge verhandelbar, diskutierbar zu machen, die ansonsten vielleicht tabu behaftet, schambehaftet oder vielleicht so sehr überlagert sind von öffentlichen Diskursen, dass die Schüler eigentlich gar keine Lust mehr haben. Ich bin gerade in anderer Hinsicht mit dem Thema Demokratiebildung befasst und wir überlegen häufig, wie man sozusagen das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte an Schüler heranbringen kann. Und alles wird diskutiert von Gedenkstätten, Pädagogik und Didaktik über Zeitzeugengespräche. Und das sind alles sinnvolle und gute Methoden. Aber wenn sozusagen diese relativ großen Varianten nicht greifen, muss der Lehrer natürlich überlegen, wie er Dinge auch vielleicht in kleiner Lösung medial in den Unterricht hineintragen kann. Und Graphic Novels sind was in aller Regel immer geht, mit starken wie mit weniger starken Schülerinnen und Schülern. Und dieser Cartoon, diese Graphic Novel, auch heute noch Schüler zu begeistern, die vielleicht sogar schon übersättigt sind.
Ja,
in der Tat.
Ja, das ist ja auch wirklich ein literarisch sehr wertvolles Werk. Ich empfehle das allen Zuhörenden mal zu lesen, wenn sie es nicht schon getan haben. Also das lohnt sich durchaus und kann auch leicht so ein bisschen ein Öffner sein für diese Konservendose Graphic Novel, um zu sehen, dass da wirklich gehaltvolle Themen verhandelt werden und das auf eine Art und Weise, die im Unterricht sehr gewinnbringend eingesetzt werden kann. Ein anderes Thema, das ihr euch auch aufmacht, das ich mir auch gut vorstellen kann für die älteren Jahrgänge, ist dieses Thema Werbung, Dokumentation. Und da geht es dann, glaube ich, auch um sozusagen die diagnostische oder analytische Fähigkeit in Bezug auf Tiere in diesen Medien. Was kannst du uns dazu noch sagen? Was habt ihr da erarbeitet?
Naja, ich glaube, was uns vor allen Dingen interessiert hat, war die Frage, inwiefern Dokumentarfilm eine Perspektive transportieren. In der Wahrnehmung von Schülern ist es ja häufig so, dass der Dokumentarfilm objektiv eine Wirklichkeit abzubilden scheint, aber dass diese Filme, diese Dokumentarfilme eben auch standpunktgetrieben sind, sozusagen mit relativ subtilen Strategien von einer These überzeugen wollen.
Absolut.
Das hat uns ganz besonders interessiert, ja, und es gibt sozusagen Medien keine Unschuld und keine Neutralität. Und dass Schüler auf die Art und Weise natürlich nicht nur etwas über Nachhaltigkeitsfragen waren, sondern eben auch darüber, wie so ein Dokumentarfilm als Genre überhaupt funktioniert. Und der funktioniert eben nicht über bruchlose Identifikation. Man muss schon in der Lage sein, die Strategien zu dekodieren, mit denen ein solcher Film operiert. Und das muss man üben. Mhm. Ja, das muss man auf der Ebene der Bildsprache, das muss man üben, ganz sicherlich auf der Ebene des Themas und der Kommentare, mit denen der Dokumentarfilm operiert und so weiter und so fort. Ja, spannende Sache.
Kannst du da ein, zwei konkrete Vorschläge aus dem Heft vielleicht mal kurz skizzieren? Also wie übe ich da was?
Also ein gutes Beispiel wäre Cowspiracy, ein Dokumentarfilm, der im Grunde genommen ausspricht gegen den Fleischkonsum und dafür plädiert, einen veganen Lebensstil an den Tag zu legen. Der Film versucht, Mitleid, Empathie, Pity mit den Tieren zu erzeugen und im Grunde genommen darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Debatte über den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu sehr auf Emissionen und so weiter abhebt. Wie man mit so etwas umgeht, ist natürlich, man muss Schüler erstmal da abholen mit Blick auf ihre Erfahrung. Mhm. Man muss letzten Endes mit den Schülern Konzepte erarbeiten, mit denen Filme, Dokumentarfilme überhaupt operieren. Und diese Konzepte, die gilt es dann anzuwenden. Und damit die Schüler diese Ideen sozusagen nachhaltig erlernen, ist es eben sinnvoll, nachdem man ein Genre verstanden hat, sich eben selber zu erproben und das anzuwenden in einem praktischen Lernprodukt. Das ist sozusagen eine Anwendungsphase. Diese Schritte, die ich jetzt kurz skizziert habe, die gehen sozusagen auf eine kritische Mediendidaktik zurück, die in England entwickelt worden ist und die für uns, glaube ich, und für den Lehrer, der an sowas interessiert ist, ein ganz gutes Grid, ein ganz gutes Raster anbieten können, mit dem man auch andere Texte, die eine These vertreten, analysieren kann. Mhm. Und das Ganze ist eigentlich so zu verstehen, dass es darum geht, Zeichen zu dekodieren und kritisch zu hinterfragen. Und unsere ganze Welt ist voller Zeichen.
Kommen wir vielleicht von den Medien zu den Sprechanlässen insgesamt. Das ist ja für den Fremdsprachenunterricht immer interessant. Inwiefern sind Tiere grundsätzlich gute Vorlagen für Sprechanlässe? Wie unterstütze ich Schülerinnen idealerweise dabei, Positionen rüberzubringen? Also was sind da eure Findings?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man natürlich mal sagen, wenn man von der Lernpsychologie ausgeht, dann wird es immer so sein, in unteren Jahrgängen auf Identifikation abheben. Und je älter sie werden, desto problemorientierter lernen wollen und auch sollen. Und Tiere bieten eben die Möglichkeit, dieses zu begleiten. Also von der Identifikation, Haustiere, Fantasietiere, bis hin zu der Frage, inwiefern Tiere in Zoos gehalten werden dürfen, inwiefern man Tiere essen darf, inwiefern es überhaupt einen ontologischen Unterschied, also einen grundsätzlichen kategorialen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt. Also, und das ist eins, glaube ich, eins der wenigen Themen, in denen das so gut funktioniert. Also, ich formuliere mal eine steile These.
Ja.
Im Grunde genommen könnte ein Tiere von ganz unten bis ganz oben im Schulischen stets begleiten und man würde lernpsychologisch nie was falsch machen, wenn man es richtig anfängt.
Das finde ich großartig, dass du hier so eine steile These raushaust. Ja, und da spricht natürlich auch vieles für, je nachdem, wie du das kontextualisierst. Die Beispiele, die du gerade genannt hast, das leuchtet mir durchaus ein. Ich hatte auch Stichwort BNE gar nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber auch da leuchtet mir das ein. Ihr zeigt in der Ausgabe ja unter anderem, dass sozusagen der Umgang von Mensch und Tier oder der Mensch mit der Umgang des Menschen mit dem Tier ein idealer Ausgangspunkt ist für Kontexte im Bereich Bildung und nachhaltige Entwicklung. Das stößt ja genau in dieses Feld rein, ja. Also ich kann, glaube ich, sehr komplexe Diskussionen darüber führen. Was besprecht ihr da genau im Heft?
Also eine Möglichkeit, über so etwas zu sprechen oder sowas zu verhandeln, sind natürlich klassischerweise Zielkonflikte. Und es gibt einen schönen Beitrag im Heft, in dem sozusagen mal die Zoohaltung von Tieren, hier Beispiel Orca-Wal, kritisch hinterfragt wird. Ist sowas überhaupt erlaubt? Soll man so etwas tun oder tut man den Tieren vielleicht unaussprechliches Leid an? Und man wird ganz schnell bei einem solchen Thema dann in Zielkonflikte laufen. Es geht einerseits möglicherweise um das Schützen einer bedrohten Art und andererseits um Dressur und das Zurichten von Tieren in einer Art und Weise, die der Intelligenz, der Persönlichkeit gar dieser Tiere Gewalt antut. Und dann stellt sich sofort ein ethisches Problem. Und man ist dann ganz leicht, wie so oft in diesen Tagen, auch bei anderen Themen, glaube ich, wir erleben das alle im Moment aktuell, dass man in Dilemmasituationen hineinläuft, bei denen unterschiedliche Positionen gegenüberstehen und man sich sozusagen verhalten muss. Und das ist was, was Schüler laufend tun müssen in einer immer komplexer werdenden Welt. Und um sie diskursfähig zu machen, und der Englischunterricht hat natürlich als oberstes Ziel die Diskursfähigkeit, also sozusagen Schüler zu befähigen, teilzunehmen an zeitgenössischen Diskursen, sie zu verstehen, aber eben durch eigene Beiträge zu bereichern. Wenn man das sozusagen zum Ausgangspunkt nimmt, dann sind Tiere ein gutes Mittel, um Schüler eigentlich fit zu machen für das, was an anderer Stelle strukturell, aber ähnlich in dieser Welt auf sie sozusagen warten wird. Nämlich der Zwang, sich zu positionieren in Feldern, in denen es kein Schwarz und Weiß gibt, bei Optionen auf dem Tisch legen, die man häufig nicht in einer vermittelnden dritten dialektischen Position lösen kann, sondern indem man ganz konkret abwägen muss und in denen häufig normative Argumente, die gleichgewichtig sind, einander gegenüberstehen.
Das ist ja jetzt in der Muttersprache schon nicht ganz komplexfrei, ja. sich da sauber auszudrücken, die Nuancen einer solchen Diskussion auf den Punkt zu bringen, das abzuwägen. Wie kriege ich das denn in der Fremdsprache hin? Was kann ich konkret tun, damit meine Schülerinnen sich in der Lage werden, sich in dieser Komplexität, in der Fremdsprache auch auszudrücken und solche Zusammenhänge zu verbalisieren?
Ich meine, das ist natürlich die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Didaktik ist ja nichts anderes als ein Prozess des Stufens. Wenn man so will, ist Unterricht Treppen bauen. Ja, man muss sozusagen einen Weg vorspuren oder anbahnen. Je älter die Lernenden sind, desto weniger muss man es vielleicht tun. Aber auch da muss man es tun.
Erstmal verstehen, auf welcher Stufe alle stehen.
Genau, richtig. Eine Diagnostik muss irgendwie erfolgen. Der erfahrene Lehrer wird natürlich jetzt nicht jede Stunde Diagnostik fahren, sondern der kennt seine Schülerinnen und Schüler. Aber zentral ist Scaffolding, also das Unterstützen von Schüleräußerungen durch Redemittel. Aber diese Scaffoldings, die müssen natürlich irgendwie verankert sein in einem Template, in einem kulturellen Template. Wir nennen diese Genres, also nehmen wir mal an, die Schüler sollen eine Debatte führen. Auch dazu haben wir einen interessanten Beitrag im Heft zur Frage, wie sie sich jetzt zu einem Thema Tierhaltung verhalten. Dann muss sozusagen klar sein, wie so eine Debatte funktioniert. Den Schülern muss das klar sein. Also ich sag mal, dass das Genre so abläuft. Eingangsstatement, jeder stellt sich vor, Debatte wird eingeleitet durch den Moderator, Abschlussstatement, Versuch einer Kompromissbildung. Und ich sage immer, früher war den Schülern das klar, als der Nachmittag im Fernsehen und die Schüler überhaupt noch Fernsehen geschaut haben, voll von Talkshows war. Oh. Da musste man dieses Genre führen. Jetzt in einer Zeit, in der Schüler das vielleicht gar nicht mehr gucken und in der es nachmittags vielleicht nur noch Shows gibt und keine Debatten mehr, muss man als Lehrer auch wieder überhaupt mal so ein Genre einführen. Das heißt, man muss Schülern zeigen, wie sieht sowas aus, wie diskutiert, wie debattiert man zivilisiert. Und dann muss es Redemittel für die Positionen geben. Und die Schüler müssen lernen, Positionen auszufüllen in einer strukturierten Debatte. Aber die Kunst des Lehrers besteht eben darin, ein Lernarrangement zu finden, bei dem die Schüler aus einer bestimmten Perspektive sprechen, aber eben dann auch wieder aus dieser Perspektive herausfallen dürfen und aus ihrer Ich-Position dürfen. Solche Debattenformate ideal für den Englischunterricht, weil man zweimal einen Sprechanlass sozusagen bezieht. Das erste Mal durch die Kontroversität unterschiedlicher Positionen. Das zweite Mal durch die innere Beteiligung, den Lebensweltbezug. Der Schüler spricht sozusagen als Ich. Und Tiere sind eben insofern ganz toll, weil sie beides leiten. Also sie bieten derzeit Kontroversität, sie bieten aber immer auch Lebensweltbezug, Identifikation, Empathie, Nähe zu der Welt, in der die Schüler leben.
Ich bin schockiert und begeistert, dass wir heute Margarete Schreinemakers und Arabella Kiesbauer als fehlendes Bildungsfernsehen identifiziert haben. Ich stelle dir noch eine letzte Frage. Für alle Nicht-Potheads unter uns, was sind Magizologinnen und was um alles in der Welt haben die mit dem Thema Tiere im Englischunterricht zu tun?
Ja, genau. Ein wunderbarer Beitrag im Heft befasst sich für die Orientierungsstufe eben auch mit Fantasietieren. Und im Zuge der Begeisterung für Harry Potter und der Folgebände sollen die Schüler in diesem Beitrag ein Fantasietier entwerfen. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht, könnte man sagen, was Inauthentisches. Aber es ist für die Lebenswelt, für die gedankliche Welt von Kindern natürlich ganz und gar nicht inauthentisch, sondern es ist sozusagen in ihrer Reichweite lernpsychologisch. Es appelliert an ihre Imaginationsfähigkeit. Und es ist auch etwas, was im Übrigen die Grundschule und der Deutschunterricht in der Schule auch aufgreift als eigene Aufsatzform. Das Beschreiben eines Fantasietieres, das soll Schüler auch machen in der Fremdsprache. Und sie können das mit wunderbaren digitalen Tools im Heft eben auch publizieren und verfeinern und multimodal, wie wir sagen, also durch unterschiedliche Zugänge ausdifferenzieren.
Martin, wir kommen tatsächlich schon zum Ende. Es geht immer schneller, als man denkt. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses animierende Gespräch. Ich wünsche dir tierisch viel Gutes. Letzte Frage. Möchtest du noch Kolleginnen etwas mitgeben, um sich auf das Thema Tiere einzulassen oder vielleicht sie noch neugierig zu machen auf die Ausgabe? Möchtest du ein letztes Wort?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte einfach zum Lesen dieses Heftes nochmal anregen und vielleicht nochmal sagen, es gibt mehr zum Thema Tiere als Therapiehunde und Party-Animals.
Ja, wunderbar. Das ist ein großartiges Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Hoffentlich haben wir euch inspiriert, das Tier im Unterricht mal von der Leine zu lassen. Wenn ihr mehr wissen wollt, besorgt euch doch die Ausgabe Animals von Fachunterricht Englisch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, alles Gute.
Tschüss, Martin.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.